Das ist mein größter Tipp. Also aufhören sollte viel mehr eine Stärke sein, als es ist. Und wir feiern sehr stark den Anfang, ja, was auch super ist, weil sonst trauen sich ja noch weniger Menschen. Aber aufhören gehört dazu. Und ich finde es sehr stark, wenn Menschen sagen, ich höre jetzt auf, es hat nicht funktioniert, als wenn man es so schleichend auslaufen lässt, weil man sich nicht traut, da so ein Enddatum zu versehen.
So, herzlich willkommen, liebe Verena, Verena Pauster. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist am Tell Your Story Festival im Tell Your Story Podcast.
Dankeschön, freue mich auch.
Ja, wie stellt man jetzt eine Verena Pauster vor? Und da weiß ich selber, man muss so ein bisschen mit Kärtchen arbeiten, weil es kann sich keiner merken, was die Verena alles ist und macht. Und ich versuche es jetzt mal einigermaßen schnell aufzusagen oder sagst, ob ich irgendwas vergessen habe.
Auf jeden Fall, ja.
Also Unternehmerin, Gründerin, Investorin, Autorin, Podcasterin, Bildungsaktivistin, Politikberaterin, Sportunternehmerin, Aufsichtsrätin, Vorstandsvorsitzende, Mutter, LinkedIn-Phänomen, Female Leadership-Vorreiterin.
Toll.
Stark, oder? Du hast auch keine Visitenkarte. Also eher
nee, deswegen habe ich keine.
Digital, oder? Genau, ja.
Guten Tag, ich bin... Nee, du hast aber auch noch ein paar schöne Sachen dazu gedichtet. Also ist gut.
Das passt, oder?
Ja.
Trifft es?
Ja, für einen Smalltalk immer ein guter Opener. Ja.
Sehr gut, sehr gut. Ja, aber eigentlich geht es ja darum, egal was du bist, ist viel wichtiger, was du tust und wie du wirkst. Am Ende geht es ja immer um Wirkung und auch bei Sichtbarkeit geht es ja um Wirkung. Also du bringst diesen Gründergeist in die Politik zurück, der dort definitiv fehlt. Und es ist natürlich sehr stark in deiner Rolle als Vorstandsvorsitzende vom Startup-Verband. Aber es sind ja auch noch die ganzen Unternehmer, Unternehmerinnen und Selbstständigen, die genauso eine Lobby brauchen. Aber ich bin so froh, dass es Menschen wie dich gibt, die auch die unbequeme Wahrheit einmal aussprechen und gucken, dass hier was vorwärts geht für uns in Deutschland. Das setzt sich ein für Digitalisierung in Schulen. Das ist super. Ich glaube, da sind wir auch ähnlich im Denkmuster. Das ist sehr wichtig, unternehmerisches Denken, Handeln vielleicht auch schon viel früher mal reinzubringen, damit man weiß, was es eigentlich bedeutet und auch, was man sich einlässt und vielleicht auch viel besser dann durchkommt. Wir wollen heute sprechen über Mut, Unternehmertum, Sichtbarkeit. Also Verena, super schön, dass du da bist. Als kleines Kennenlernen, auch wenn dich viele schon kennen, aber vielleicht noch nicht so, starte ich immer sehr gerne mit so einem Wortpaar. Also sowas wie Nutella oder Marmelade. Und dann sagst du Marmelade.
Hätte ich gesagt. Ja.
Hätte ich jetzt gedacht, deswegen habe ich mir das
auch
aufgelegt.
Gesagt, ja.
Das hilft ein bisschen, um dich ein bisschen kennenzulernen. Es geht auch nicht um richtig oder falsch, sondern ein bisschen einfach zum Warmwerden. Mhm. Businessplan oder Bauchgefühl?
Bauchgefühl.
Morgenroutine oder Chaosstart?
Morgenroutine.
Okay, der ist wahrscheinlich einfach LinkedIn oder Instagram.
Instagram.
Doch nicht einfach? Okay. Mut oder Methode?
Mut.
Elevator Pitch oder Deep Talk?
Deep Talk.
Gesetz ändern oder selbst gründen?
Inzwischen würde ich sagen, Gesetz ändern, aber das sage ich sozusagen nur für mein Leben. Generell gründen.
Generell gründen. Ja. Zuversicht oder Optimismus?
Zuversicht.
Schön. Im Podcast versuche ich immer so, nachdem, ich hoffe, ihr kennt den alle, den Simon Sinek Talk, sehr bekannter TED Talk, da geht es um so das Why, How und What. Und da will ich gerne auch drauf kommen, so was ist denn das Why von der Verena? Und vielleicht so zum drüber nachdenken, was ist zum Beispiel das Why von uns, von Lexware, wir wollen Unternehmertum erleichtern. Und im How haben wir genau diese zwei Pole. Einerseits Sichtbarkeit mit Tell Your Story, unsere Haltung. Wie schaffen wir es, Gründer, Selbstständigkeit wieder sichtbar zu machen? Und auf der anderen Seite, wir sind Unternehmer, am Ende müssen wir auch Profit machen, sonst gibt's uns halt nicht mehr. Natürlich hoffentlich exzellente Lösungen bauen, aber das kann ja nicht ich beurteilen, das müssen ja schlussendlich die Kunden, Kundinnen. Und dann kommt eigentlich erst das, wo man uns vielleicht für kennt, also Buchhaltung, Rechnungsstellen, diese super spannenden Themen, die ihr eh alle so gerne macht. Und wenn ich jetzt dich frage, Verena, hast du was du sagst, das ist Verena Pauster, das ist das, was dich beschreibt, nicht das, was du tust, weil das ist Vielfalt pur, aber was dich vielleicht noch ein bisschen antreibt, was das ist, was dein Warum.
Also erstmal habe ich Finanzen, Rechnungslegung, Controlling studiert. Also ich finde Buchhaltung total cool. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich hier bin. Was ist mein Why? Also ich glaube, mein Why ist vielleicht auch schon Teil des Haus, aber Akteur statt Opfer zu sein. Ich mag es nicht so gerne, wenn wir auf die Welt gucken und sagen, mag ich nicht, ist doof, könnte besser sein und dann nicht ins Wie gehen oder in die Aktion. Und mein Why ist, dass ich möchte einfach einen Beitrag dazu leisten, dass Dinge besser werden. Ich möchte die sein, die es macht und nicht nur drüber redet. Ich möchte, dass wir nicht die Hoffnung verlieren, dass es geht. Und ich bin wirklich, glaube ich, eine sehr starke Idealistin, gekreuzt mit Unternehmertum. Also ich glaube wirklich, dass wir die Welt verändern können. Und aber erst wenn wir anfangen, es zu tun, entfaltet es Wirkung, zieht andere nach und zeigt einem dann aber auch, wie schwer es ist. Also ich wäre so gerne manchmal so in Anführungsstrichen in der Opposition und müsste nichts umsetzen und könnte den ganzen Tag schlau reden, was die anderen mal machen müssen. Das ist so einfach. Ja. Und deswegen habe ich auch so gar keine Sympathie für so Parteien wie die AfD, die uns den ganzen Tag erzählt, was sie für ein Land bauen würde, wenn sie mal würden und noch keine Sekunde irgendwie zum Glück Verantwortung übernommen haben. Also das heißt, ich bin gerne die macht auf die Gefahr hin, dass es dann auch mal nicht klappt. Ich bin die eher Ja sagt, in der Hoffnung, dass es was verändert. Und ich bin aber auch die weiß, dass man auch mal eine Pause machen muss, weil so Welt verbessern ganz schön anstrengend ist.
Ja, ich meine, jetzt riefst du ja auf den Kern. Das ist ja, eigentlich hast du ja Unternehmertum beschrieben in meinen Augen. Ne? Also wir sagen gerne einfach machen. Wir wissen aber, dass es nicht einfach ist zu machen. Aber wenn man das verändern will, dann Unternehmertum will immer was verändern, Unternehmertum will ja immer Zukunft gestalten, dann ist es eigentlich wunderschön, was du gerade beschrieben hast, darum geht's ja, egal in welche Richtung eigentlich passt, aber wie wir was verändern und dieses, das sehen wir auch oft in Gesprächen, dass man kann so leicht mal in so eine Verzagtheit oder Verdrussheit dann kommen, anstatt zu sagen, ja gut, das wird sich ja nicht ändern, wenn wir drüber motzen.
Ja,
und nur wenn wir was tun.
Genau, und ich glaube, wer unseren Podcast hört, hat das vielleicht schon mal von mir gehört, aber meine Teenager-Söhne sagen zurzeit sehr häufig zu mir, it's not that deep. Egal, was ich irgendwie versuche, sie zu erziehen oder wo ich den Finger versuche, in die Wunde zu legen, ist es in ihren Augen nicht so deep. Und ich finde, dass man sich das in dem Zuge mehr vornehmen kann. Wir machen uns manchmal so einen Kopf, ob wir das anfangen sollten, ob wir gründen sollten, ob wir, weiß ich nicht, die nächste Fläche anmieten sollten, was auch immer es ist. Mhm. Und wenn wir uns aber mal einmal fragen, was ist sozusagen das maximale Risiko, dann ist es sicherlich immer ein finanzielles und vielleicht ist der Lebenslauf dann nicht mehr ganz geradlinig. Aber eigentlich ist es not that deep, weil du kriegst am Ende deines Lebens ja keine Medaille dafür, dass du vorsichtig, umsichtig die ganze Zeit Dinge eher nicht gemacht hast. Du kriegst wahrscheinlich auch keine, wenn du es gemacht hast. Aber so ein bisschen mehr dieses Land dahingehend zu erwecken, was in uns steckt und das auf die Straße zu bringen, statt eben nur Missstände anzuprangern, das würde uns sehr gut tun. Weil ich war heute Morgen im Ministerium bei Dorothee Bär im Raumfahrtministerium mit 8 Spacetech-Gründern. Und wenn man denen zuhört und wenn man überlegt, was die da für Bretter bohren und was die für Visionen haben und wie lange wir schon irgendwie an Raketen in diesem Land bauen mit Ariane und wie sie alle heißen. Und jetzt kommen da so 8 junge Wilde und haben in 6 Jahren da Dinge geschafft, die haben wir in den letzten 40 Jahren nicht geschafft. Dann denke ich, wir dürfen nicht immer dem Alten so viel Credit geben, wir müssen mehr Neues wagen.
Total. Also das war, ja. Ich meine, du bist nah dran ja auch an diesen politischen Themen, logischer als auch in deiner Rolle und siehst dann ja auch ganz viel, was so passiert. Das heißt, du siehst vieles, dass es eher Gelder, Investitionen in bestehendes oder vielleicht gar nicht so wirkungsvolle Themen fließen nach wie vor. Wie bewertest du das dann? Also, oder wie machst du denen dann Mut? Ich meine, die kommen ja her, stellen was vor. Und erwarten jetzt auch, dass vielleicht der Bund da nochmal irgendwie was tut in der Richtung.
Total. Und auf der anderen Seite, das werdet ihr hier im Raum wahrscheinlich auch als eure Grund-DNA haben. Wir sind ja nicht selbstständig oder Unternehmer geworden, um auf die Politik zu warten. Also dann hätten wir irgendwie was anderes gemacht. Sondern wir sind ja deswegen gestartet, weil wir der Meinung sind, wir haben da was, was die Welt braucht. Und ich glaube, seit Corona haben wir so ein bisschen uns an so einen Modus gewöhnt, dass immer, wenn es nicht läuft, dann sagen wir, die Politik ist schuld. Und die muss jetzt helfen und die muss jetzt eine Lösung bringen und wir können ja nicht so, wie wir wollen. Und das ist sicherlich in manchen Bereichen richtig, vor allen Dingen während Corona war das richtig. Aber jetzt wieder ein bisschen mehr dahin zu gehen, zu sagen, ich mache einfach erstmal, weil alle 8, die da heute Morgen saßen, die gibt es trotz der Politik und nicht wegen der Politik. So, und die sind hier hingekommen, weil sie angefangen haben und nicht gewartet haben, bis der Staat sagt, ich gebe dir einen Auftrag. So, und dieses Mindset wieder so ein bisschen wieder auf uns rückbesinnen, miteinander kooperieren, statt irgendwie immer die ganze Zeit zu Ministerien zu rennen und zu sagen, ihr müsstet mal. Also da finde ich, können wir uns auch wieder auf unsere unternehmerische Stärke besinnen.
Ja, finde ich ganz stark. Also nicht wegen der Politik, sondern man muss es ja dann anders machen oder losgehen. Eigentlich Verantwortung übernehmen.
Was ja wahrscheinlich alle hier im Raum tun.
Mit Sicherheit.
Und ich hätte trotzdem eine große Wishlist an die Politik, aber mir fällt morgen auch genug ein, was ich tun kann, wenn die nicht zuhören.
Ist so. Und wir ja auch, also gerade regulative Themen und so weiter. Ich schimpfe da auch mal gerne, gebe ich zu. Auf der anderen Seite, sie sind da, sind ja auch nicht alle falsch. Aber wie kann ich jetzt vielleicht mich in dem Raum bewegen, dass wir auch wieder was tun können, um es dann doch wieder für alle Unternehmer und Unternehmerinnen leichter zu machen? Die Frage stellen wir uns ja auch.
Ja, Mutterschutz für Selbstständige ist ja vorne im Eingang eine große und tolle und wichtige. Da sitzt Johanna. Also genau solche Sachen müssen wir tun. Bei einer Elterngeldkampagne konnte ich mich auch nicht zurückhalten. Also ich sage jetzt nicht, wir sollen da nicht Verbesserungen anbringen. Aber das darf halt nicht zum Selbstzweck werden, dass wir nur noch zusammensitzen und sagen, so schlimm war die Politik noch nie und gleichzeitig wird es keiner von uns hier im Raum machen.
Woher kommt dieser unternehmerische Geist? Ist es von der Familie? Wo ist da das Warum? Also alles, was du sagst, ist extremst geprägt von der Energie, was zu machen und damit aber irgendwie was zu verändern. Woher kommt denn das?
Genau, also ich bin sicherlich total unternehmerisch aufgewachsen, weil mein Vater ein Familienunternehmen geführt hat, was es auch immer noch gibt, und meine Mutter sich selbstständig gemacht hat, weil sie nicht die Frau meines Vaters nur sein wollte, sondern selber was schaffen wollte. Und damit war ich umgeben von 2 Eltern in völlig unterschiedlichen Phasen, wo es eigentlich den ganzen Tag nur um Herausforderungen ging. Ja, wer hat die Rechnung nicht bezahlt? Wer hat gekündigt? Wie verpacken wir noch die 1000 Pakete im Keller? Also es war irgendwie selbst und ständig. Und als Kind, glaube ich, kriegst du das mit und dann liebst du oder du hast es. Meine Schwester hat es ziemlich gehasst. Ich habe es geliebt, aber gar nicht so, oh, ich möchte Unternehmerin werden, sondern es war halt immer so viel Energie im Raum. Es war halt immer so viel, wo man so mit zuhören konnte, was man zwar nicht alles verstanden hat, aber was irgendwie spannend klang. Und es war total anfassbar. Also meine Mutter hat mit so einem Werbemittelhandel begonnen, wo wir so Schweizer Taschenmesser einpacken mussten, meine Schwester und ich, in so kleine Kartons. Also das ist ja ein sehr greifbar.
Immer mitgeholfen auch.
Also genau. Also die hat jetzt nicht Raketen gebaut oder so, sondern das war so für uns sehr anfassbar. Da macht ein Unternehmen ein Weihnachtsgeschenk für seine Kunden und wir verpacken das im Keller und so. Und das hat mir sicherlich viel mitgegeben. Aber wenn jedes Kind in Deutschland, was in einem Familienunternehmer- oder Unternehmersetting aufwächst, danach total Lust auf Unternehmertum hätte, hätten wir nicht 80% Nachfolgeprobleme.
Genau.
Also deswegen muss man auch sagen, es ist jetzt auch kein Automatismus, dass wenn du es mitkriegst, dass du dann irgendwie denkst, das ist auch dein größtes Glücksgefühl.
Das hätte mich aber so wahnsinnig jetzt interessiert da hinten dran, weil du hast gerade gesagt, die waren natürlich dann beide auch ganz schön eingespannt.
Logisch. Total eingespannt. Mein Vater hat Urlaub gehasst. Ja. Also das war für ihn wirklich eine Zeitverschwendung, weil man konnte ja nicht arbeiten. Und meine Mutter hat Urlaub eigentlich geliebt, aber dann natürlich ein schlechtes Gewissen gehabt, dass er arbeitet und sie nicht. Und Au-pairs waren immer da. Und das ist aber alles bei uns total positiv konnotiert, bei meiner Schwester und mir. Also wir hatten das Gefühl,
vermisst oder gesagt,
Mensch, wir dachten ja, die sitzt da ja nicht da und lackiert den ganzen Tag ihre Nägel und kann deswegen nicht auf uns aufpassen, sondern die baut da was auf. Und
echt, ich habe das verstanden.
Ja, wir haben das irgendwie Mama verstanden.
Papa nicht da ist, so
dann. Ja, also du vermisst natürlich trotzdem in gewissen Situationen, dass sie nicht in der ersten Reihe saßen oder wie viele Leichtathletik-Wettkämpfe hatte ich, wo sie keine Ahnung hatten, in welcher Disziplin ich eigentlich antrete und so. Und da gab es natürlich Momente, wo du dachtest, wieso sind eigentlich die anderen Eltern?
Das ist nicht allein auf so einem Schulfest und die Eltern haben nicht zugeguckt.
Bestimmt auch mal. Ich habe mal einmal meiner Mutter im Kindergarten erzählt, das erzählt sie bis heute, da bin ich nach Hause gekommen und gesagt, Mami, morgen kommen alle Mütter und Väter in den Kindergarten und alle haben was gebacken. So, stimmte nicht. Und sie hat also noch abends um 11 gebacken, saß morgens mit mir im Kindergarten als einzige Mutter. Ich war selig. Es scheint da schon auch Momente gegeben zu haben, die ich nicht so cool fand. Ja,
ja, weil es ist tatsächlich so, du hast gerade angesprochen, es ist nicht so, dass alle die Kinder sofort Lust haben, da in die Fußstapfen. So. Aber ist ja auch nicht unbedingt so verkehrt, weil vielleicht haben die halt auch eine andere Leidenschaft für ein anderes Thema. Man ist ja auch ganz gar nicht so einfach. Da haben ja auch viele Gespräche mit Unternehmerinnen, die dann sagen, das ist zwar schön und toll, aber das, was der Papa, was die Mama gemacht hat oder die Family, ist eher eine Last,
diese ganze Tradition
dabei dazu
tragen. Und das willst du denen ja auch nicht vorgeben. Wir haben 4 Kinder, wir sind beide Unternehmer.
Ja.
Also um Gottes Willen, stell mal vor, wir würden jetzt sagen, ihr werdet aber auch bestimmt alle Unternehmer, oder? Mhm. Ja, ich meine, wie viel Selbstentfaltung und vor allen Dingen, wie viel Abgrenzung und Psychologentermine werden die dann haben, um sich irgendwie von uns freizuschwimmen irgendwann? Also ich glaube, das große Geschenk ist, seiner Leidenschaft folgen zu dürfen. Und in meinem Fall war die große Abgrenzung halt nicht in dieses Familienunternehmen zu gehen, was jetzt vielleicht für Menschen, die nicht aus dem Familienunternehmen kommen, jetzt nicht nach einer großen Herausforderung klingt. Mhm. Was aber, wenn unser Unternehmen ist inzwischen über 300 Jahre alt und dann bist du die erste Generation, die Nein, Danke sagt, nicht so ganz trivial war. Ja.
Und was war deine erste Gründung? Wie kam es dann dazu?
Es war eine Salatbarkette.
Salatbarkette.
Also es war überhaupt keine Kette, aber ich wollte eine Franchise-Kette für Salatbars gründen. Also so Dean and David und was es heute alles so gibt. Mhm. Ich habe aber noch nicht mal den ersten Laden eröffnet. Aber in meinem Kopf war es ein deutschlandweites Unternehmen. Das hatte ich in New York gesehen, 2002.
Okay.
Und da gab es halt an jeder Ecke so convenient, healthy Fast Food. Und das war eine Zeit, wo es das hier in Deutschland noch gar nicht gab.
Wie hieß das?
Dean and DeLuca hieß das da. Ja. Und dann bin ich hier zurück und dachte, das ist es. Habe bei der Münchner Rück gekündigt. Habe 4 Investoren, 100.000 Euro gewonnen. Vielleicht kann ich das ja jetzt 20 Jahre mal später sagen. Auch so Herr Ditsch von den Ditsch-Brezeln und so. Und war wahnsinnig stolz und dachte, jetzt geht's los. Und habe dann sehr viel Zeit auf Salatdressings, wie der Raum aussieht, welche Schürzen die Kellner anhaben und so verwendet und sehr wenig auf Ladenflächensuche, Fettabscheider, solche Themen.
Also es halt dann noch schon auch braucht, ja.
Und dann hatte ich wirklich das perfekte Branding, das tollste Konzept und habe einfach nicht eine einzige Ladenfläche in der AAA-Lage bekommen, denn ich bin da angetreten gegen Kamms, Häagen-Dazs, Nordsee, wie sie alle hießen. Und die hatten alle 10 Jahresverträge, die sie machen konnten. Die hatten großes Eigenkapital im Rücken. Ich hatte 400.000 Euro minus das, was ich schon ausgegeben hatte. Mhm. Und das einzig Gute an dieser ersten Gründung, also es war viel Gutes im Nachhinein, aber das sagt sich so leicht. Ja, in dem Moment war es überhaupt nicht cool.
Ja.
Das einzig Gute war, dass ich mir ein Stop-Doing-Datum gesetzt hatte. Ich hatte gesagt, nach einem Jahr auf den Tag höre ich auf, wenn ich nicht die erste Fläche eröffnet habe. Das hatte ich aber als völlig hypothetisches Ding dahingestellt, weil ich dachte, es passiert ja eh nicht.
Ja.
Habe ich ja schon 10 Läden dann. Und dann kam dieses Datum. Ich hatte keinen Laden und dann habe ich mich da wirklich dran gehalten und den Investoren 2/3 ihres Geldes zurückgezahlt, aber natürlich ohne, dass ich irgendwas geschaffen hatte.
Bist du immer so konsequent? Weil es eines ist ja, sich so eine Timebox setzt, ein Ziel, und dann kann es ja auch gerade sein, wenn man so eine Leidenschaft in die Salatbar und glaubt immer noch, egal, man geht ja manchmal in so einen Tunnel dann rein oder und redet sich dann schön.
Das stimmt.
Und fängt dann an, ja, aber jetzt bin ich ja kurz davor.
Jetzt bin ich kurz vorm Durchbruch.
Jetzt passiert's gleich.
Nee, ich glaube, ich bin so konsequent. Und zwar deshalb, weil ich immer so eine Sorge hatte. Ich war umgeben von Doktoranden damals, die alle so ihre Doktorarbeit im 6. Jahr, keiner traut sich mehr zu fragen. Und ich dachte immer so, das wäre mein Horror, dass ich irgendwann in den Raum reinkomme und alle so, machst du immer noch deine Salatbar, die noch nicht aufgemacht hat?
Mhm.
So. Und deswegen war ich so, okay, das ist jetzt richtig großer Mist. Und mein Großvater hat immer gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Wenn du damals gewusst hättest, dass du irgendwann diese Geschichte auf der Bühne als großen Baustein, warum du danach erfolgreich wurdest, erzählen könntest, dann hätte man gesagt, Mensch, läuft. Aber de facto hatte ich meinen Bausparvertrag dafür in Zahlung gegeben bei meinem Vater, der den dann auch eingezogen hat. Und die Investoren zu ein Drittel um ihr Geld gebracht, nichts auf die Straße gekriegt, bei der Münchner rückgekündigt, während alle anderen weiter bei McKinsey und JP Morgan Karriere gemacht hatten. Also im Rückblick not that deep, aber mit 25 schon so das Gefühl von, hätte besser laufen können.
Und es ist ja schön, dass du sagst, man hat ja oft als diese Fuck-up-Nights scheitern. In dem Moment, wenn das Unternehmen scheitert, ist es überhaupt
nicht. Nein, da lädt dich keiner ein.
Genau, das ist auch nicht toll dann. Es geht natürlich in kleinen Zyklen, also zu lernen und immer wieder sich zu verbessern, aber wenn das ganze Ding scheitert, dann ist das nämlich gar nicht toll.
Nein, und vor allen Dingen natürlich erst später ist es toll. Ja, also, aber bei den Fuck-up-Nights stehen ja immer Menschen, die danach gut so weitergemacht haben und dann über diesen Misserfolg von vor 20 Jahren reden können. Aber hätte ich jetzt gestern was in Sand gesetzt, würde das jetzt heute noch keiner hören wollen.
Man muss ja auch selber erstmal verarbeiten. Man kommt ja auch an Grenzen. Man lernt dann erstmal, oh, das kann ich doch nicht so gut, wie ich vielleicht gedacht habe. Oder merkt auch, so läuft es gar nicht, wie ich mir das da in meiner Traumwelt zusammengestellt habe. Dann kommen schon immer andere Themen hoch. Mhm. Wie war das in deinem Umfeld? Also haben die deine Eltern das dann supportet, dass du gesagt hast, ich mache was? Oder haben die genau das Gegenteil? Vielleicht
genau das Gegenteil.
Lieber McKinsey und schöne...
Die McKinsey wollten sie nicht, aber genau das Gegenteil. Also zwei Unternehmereltern sagen nicht, hurra, wenn ihr Kind Unternehmerin werden will.
Ja.
Nein. So nach dem Motto, jetzt haben...
Was wäre es gewesen? Bank?
Münchner Rück, einfach da bleiben. Ist doch ein DAX-Konzern, ist sicher.
Machst du super. Karriere, gehst durch.
Jetzt haben wir so viel in dich investiert, jetzt zahlst du erstmal zurück. So. Also, da war nicht viel Euphorie fürs Gründen im Raum. Mhm. Und als es dann nicht geklappt hat, war natürlich auch, habe ich dir ja gleich gesagt.
Dann,
ja.
Dann kommt das Siehste. Aber haben die... Aber woher kommt es dann eigentlich? Weil die waren ja offensichtlich ganz erfolgreich und haben das ja auch gelebt, also mit allem drum und dran. Ist das drin? Ich erwische mich selber dabei, wenn ich jetzt an meine Tochter denke, an die Annie, dann die ist jetzt 8, deswegen ist es noch kein Thema. Dann stelle ich mir aber immer vor, man will ja, dass die selber im Leben stehen und echt für ein Ding gehen, für das, was Spaß macht, wo die Leidenschaft da ist. Und dann kommt so die Gedanken gut hoch, aber ist es dann sicher? Und sie soll doch... Dann kommen so komische Ängste, die total schwachsinnig sind. Aber es ist ja gar nicht so einfach, wenn man selber in der Rolle ist. Also rational ist es wieder super einfach, aber wenn man dann emotional in der Rolle ist, dann fällt es gar nicht so einfach.
Nee, und
merkst du das jetzt auch bei deinen Kindern, wenn da so...
Ja, da habe ich gleich eine gute Geschichte. Aber ich glaube, warum die Sorge hatten oder warum man Sorge hat, ist, weil sie ja sich an die Momente erinnern, die so schwer sind. Also unser Unternehmen webte damals Textilien. Jetzt machen wir eher Hightech-Gewebe. Und in den 90er Jahren sind 99% der Weber in diesem Land pleite gegangen. Und das war genau die Zeit, wo ich Teenager war, wo mein Vater gerade die Verantwortung übernommen hatte. Und der denkt ja nicht, meine Tochter gründet und das wird ein Unicorn, sondern denkt, meine Tochter gründet und es geht pleite.
Der kennt den Begriff Unicorn ja gar nicht.
Nein, den kennt er nicht. Den findet, und als er ihn dann kannte, fand er ihn auch nicht so toll. Das heißt, du hast ja dann eher die schweren Momente im Kopf und vor denen willst du dein Kind beschützen.
Absolut.
Und ich kann es jetzt bei meinem eigenen Sohn sagen, der ist jetzt fertig, der Große ist fertig mit der Schule, macht gerade Praktikum bei einem Berliner Startup. Und dann habe ich neulich Abend im Bett gelegen und es macht ihm so einen Spaß und es ist so toll und so. Und dann habe ich mir so vorgestellt, der geht jetzt ab nächstem Jahr studieren, dass jetzt irgendwie der Gründer sagt, bleib doch. Ich mache dir ein Jobangebot. Also nicht, dass das irgendwie realistisch wäre, aber habe ich halt abends so im Bett gedacht. Bleib doch. Das ist doch super, wir machen hier AI, hier kannst du es on the job lernen, du bist ein super Typ, wer muss noch studieren? So, ich mache dir ein Jobangebot. Da müsste man ja eigentlich als Eltern sagen, was kann es eigentlich Besseres geben? Der ist mit der Schule fertig, hat aus der Schule heraus ein Jobangebot, völlig hypothetisch. Dann studiert er nicht, dann lernt er AI on the job mit 17, top. So, was ist mein, na, um Gottes Willen, also der muss doch erstmal was lernen, das ist doch viel zu früh.
Also hast du auch.
Ja, und das ist eigentlich total bescheuert, weil du ja eigentlich denken würdest, was lernt er denn bitte in der Uni zu AI, was er dann hinterher, und dann macht er das 3 Jahre und dann kriegt er genau das gleiche Jobangebot und dann ist toll, weil dann hat er doch erstmal was gelernt. Also irgendwie haben wir da so eine
ist da oben so
komische Beziehung denke, zu Sicherheit, zu vermeintlicher Sicherheit. Und selbst wenn man Vollblutunternehmerin ist.
Ja, Kann ich total nachvollziehen. Das ist, wenn man da Rolle ist, dann merkt man das zum ersten Mal. Vorher denkt man ja nicht ganz klar im Kopf. Hattest du Menschen, die dich da begleitet haben immer? Also gerade in den Phasen zum Beispiel, das erzählt dann mit der Salatbar, finde ich ein super Beispiel, wo du auch gemerkt hast, oh, da brauche ich noch Dunstabzugshauben, irgendwelches Zeugs an Vorschriften und so weiter. Hattest du immer ein Netzwerk drumherum, das du einbeziehen konntest? Oder war das erstmal so deine ganz alleine?
Also damals garantiert noch nicht und schon gar nicht für die Themen, weil ich ja völlig fachfremd war. Ich habe schon immer ein Netzwerk versucht, mir zu bauen, um Menschen zu haben, mit denen ich Sachen besprechen kann. Nur da muss man auch ehrlich sein, wenn du mit 25 nach einer gescheiterten Salatbar, ich nehme mal jetzt irgendein Beispiel, zu René Obermann gehst und sagst, möchtest du mein Mentor werden, dann hat der natürlich bedingt wenig Interesse. Und das heißt, das sage ich immer den Menschen, die heute sagen, willst du meine Mentorin werden? Erstmal zu machen, loszulegen, dann erstmal anzubieten, wie kann ich dir helfen? Und dann irgendwann die Frage zu stellen, ist ja ein bisschen wie bei Dating. Da würdest du ja auch nicht beim ersten Tinder-Match sagen, willst du mich heiraten? Ja. Sondern da würdest du ja auch erstmal dich kennenlernen. Und jetzt heute habe ich ein fantastisches Netzwerk an Menschen, die immer ein offenes Ohr haben. Aber das ist halt über 20 Jahre gewachsen. Ja. Das ist nicht mit 25 entstanden.
Ja, das sondern, ist
ich viel eingezahlt.
Sehr, sehr schnell, sehr unglaublich weit kommen. Ich gönne es ja jedem, aber ich frage mich manchmal schon offen, es gibt so wahnsinnig viele Coaches. Wo sind denn die ganzen Coaches? Also was es wird ja, ist ja wahnsinnig, was draußen gerade so los ist. Und schließe mich gerne an. Manchmal gilt es auch mal loszulegen. Nicht blind, aber man muss eine gewisse Erfahrung haben, bevor man überhaupt über die Probleme und Weiterentwicklung
spricht. Total. Also wenn Gründer und Gründerinnen, die erfolgreich ihr Startup verkauft haben, jetzt alle Investoren werden, wir haben zu wenig Gründer und Gründerinnen. Ja. So, also ich glaube, es braucht immer noch sehr stark die erstmal machen, bevor man dann sagt, wer kann mir helfen oder wie kann ich anderen helfen. Mhm. Ja.
Wie ist es heute? Ist es eine große Energie, die aus deinem Netzwerk rauskommt? Ich meine, du bist natürlich jetzt auch super bekannt und alles, aber ist dann auch schwerer, vielleicht wieder die Richtigen da rauszufischen? Sind das alles Leute, die jetzt oder Menschen, die dich ganz stark begleitet haben?
Genau, die mich ganz lange kennen. Also der Grund, warum ich heute Abend hier bin, ist Sacha, der die Agentur Hyper gegründet hat. Mit dem bin ich seit 16 Jahren eng verbandelt. Wir haben zusammen bei Bertelsmann gearbeitet. Und heute, also auch schon ein bisschen länger, aber sind wir natürlich so belastbar miteinander, dass wenn er mich was fragt, sage ich ja. Ja. So, das muss aber entstehen über die Zeit. Absolut. Und das ist, glaube ich, das, was wir gerade in so einer LinkedIn-Welt, wo man so, jetzt sind wir vernetzt oder können wir uns mal vernetzen? Was heißt denn das? Und dann, was machen wir dann, wenn wir vernetzt sind? Also wir haben doch alle gar keine Zeit dann für mehr. Und du hast eben gefragt, Smalltalk, oder Elevator Pitch oder Deep Talk. Ich mag Deep Talk und ich glaube, in Deep Talk entstehen auch nur Verbindungen, wo man dann das Gefühl hat, wir kennen uns wirklich. Mhm. Ob ich jetzt 197.000 Leute auf LinkedIn habe, die kannst du mir morgen wegnehmen. Da ist mein Leben genau gleich. Aber ob du mir so diesen Inner Circle wegnimmst, der mich trägt, das macht einen Riesenunterschied. Und ich glaube,
wahrscheinlich gar nicht so viele, oder?
Ja, gar nicht. Ja. Wahrscheinlich 5.
Ja. Das ist eigentlich wie bei Freundschaften oder Beziehungen.
Also Freunde habe ich noch ein paar mehr, aber jetzt so die mich sozusagen wirklich eng coachen können bei großen beruflichen Entscheidungen, da rufe ich wahrscheinlich neben meinem Mann, den muss ich nicht anrufen, den sehe ich ja jeden Abend, aber da rufe ich vielleicht noch 3 andere an. Und das ist dann dieser Inner Circle, so der bedeutet mir die Welt. Der Rest ist schön, aber das ist eigentlich nicht mein Leben.
Und in deiner unternehmerischen Laufbahn hattest du so dieses klassische Vorbild? Waren das so, hattest du mal sowas? Oder Dinge, vielleicht auch so Muster oder sowas? Du hast gerade gesagt, das sind oft die Deep Talks. Meine Frau und ich, wir sind so ein bisschen Design-Fans, wir mögen E-Mails gerne. Da ist so ein Lieblingszitat von mir: The details are not the details, they make the product. Und ich finde, das kann man so ziemlich auf alles münzen, dass es genau dort den Unterschied macht zu denen, die halt wirklich, nicht diese berühmte Extrameile, aber wirklich durchgehen, bis es wirklich stimmt. Hast du auch sowas, was dich so antreibt oder wechselt es?
Ich glaube, ich suche mir da so von vielen verschiedenen Menschen was zusammen. Also zum Beispiel hat mich ganz früh an Christine Achleitner, ich habe in St. Gallen studiert, sie ist da jüngste Professorin geworden, als ich Studentin war. Mhm. Und ich habe die einfach angeguckt, gedacht, wie geht das? Wie kann man so früh Professorin für Unternehmertum, Mutter, Aufsichtsrätin sein, die ist so irgendwie 35? Nicht eine Sache davon könnte ich mir gerade vorstellen. Und dann hatte ich die im Kopf. Dann bin ich woanders hingegangen, habe die Gründerin von Bellybutton kennengelernt. Das war damals so eine Schwangerschaftsbrand, als ich mit dem ersten Kind schwanger war und dachte, wie toll ist diese Frau, wie komme ich an die ran? Und dann war das noch so, ja, die frühen Jahre, da habe ich dann gesehen, dass alle ihre Wettbewerber auf ihr Brand-Keyword geboten haben bei Google. Und dann habe ich einfach so ein Mini-Verbesserungs- oder so ein One-Pager aus, was sie im Online-Marketing verbessern könnte mit riesem Effekt und Kosten sparen könnte, ihr geschickt und gesagt, wir kennen uns nicht, aber das wollte ich dir einfach schicken, weil ich eure Marke so toll finde und gerade schwanger bin. Und falls du Lust hast, können wir mal Kaffee trinken. Und dann hat sie geantwortet und sagt, lass uns bitte mal Kaffee trinken. Das sind und ja super Tipps. Hast du
das geschickt? Über was war das?
Über E-Mail. Das gab es schon. Also ich bin klassisch. Ja, erst 46, ja. Krass, ich weiß, ja.
Krasse Sache.
War eine E-Mail.
Ja. Ja, an die muss man erst mal rankommen.
Total, aber das war auch noch die Zeit, wo auf jeder Pressemitteilung unten so verena.pauster@xy.com stand oder dann in ihrem Fall halt Astrid Schulte.
Ja.
Das war damals noch wesentlich leichter als heute.
Ja, ich finde es wirklich spannend, weil es nicht so einfach, finde ich, eben, dass es auch noch jemand liest. Selbst wenn man die hat, geht das nächste los. Also, wenn ich die Person nicht kenne,
ist er nicht böse. Aber mein Mann sagt immer, it's a numbers game. Also muss natürlich 20 solcher E-Mails schreiben.
Ja.
Und dann.
Das ist schon fast Spam, nein. Ja,
das nicht. Aber im Sinne von, du musst halt oft anlaufen, damit dann irgendwann eine Tür aufgeht.
Ja. Das ist so. Das ist nicht so. Aufgeben. Das finde ich auch immer so schön. Ich sag gerne, dort ist die Beobachtung halt, vielleicht selber als Gründer mal. Am Anfang ist es schon so dieses Mut und dann kommt die Ausdauer. Dann muss man einfach beißen, weil es läuft natürlich nie gerade. Also ich kenne so viele Geschichten, aber ich kenne keine geradlinige. Also dann lieber Lotto spielen und warten, ob es passiert, aber es gibt keine Gründergeschichte, egal aus welchem Bereich, wo man danach sagen kann, ja, das war ja...
Nein, und es gibt diesen schönen Satz aus der Under Armour-Werbung, it's what you do in the dark that puts you into the light. Mhm. Und in dem Moment, wo wir jetzt hier im Licht sitzen, da wirkt das alles einfach. Mhm. Ja, da sagt man, Mensch, also bei der läuft's. Mhm. Aber diese Stunden, wo du irgendwie Babys nachts durch die Gegend getragen hast und am nächsten Morgen wusstest, dir geht eigentlich der Cashout in deinem Startup und gleichzeitig hast du aber noch was angenommen, was du eigentlich noch gar nicht kannst und so, die hat ja keiner porträtiert gesehen, das hat auch keinen interessiert. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder sagen. In den Momenten, wo Menschen ans Licht treten und wir denken, wow, heißt das nicht, und das kann man ja bei Sportlern nun am besten sehen,
absolut,
dass die nicht irgendwie 3 Jahre da im Becken geschwommen sind, bevor sie dann diesen Lichtmoment hatten.
Machen die Amerikaner, finde ich, immer sehr gut. Die haben ganz oft Sportler und sagen, guck mal, du siehst den 100-Meter-Lauf, und dann geht der unter 9 Sekunden, so schwimme ich, also auf jeden Fall unter 10. Und die sehen wir dann.
Ja.
Aber die trainieren sich ja den Arsch ab.
Absolut.
Und jetzt stell dir mal vor, das ist eine Olympiade nach 4 Jahren, und jetzt bist du krank.
Genau, aber Selbstständige genauso, die arbeiten sich auch den Arsch ab.
Ja.
So, und das ist immer so das, wo ich denke, in dieser Welt, wo wir denken, so ein Post und ein flashy Image und so, nee, es ist schon immer noch die harte Arbeit, die uns dahin bringt. Und damit sage ich nicht, es muss immer hart sein, aber ich persönlich bin auf die Dinge stolz in meinem Leben, wo ich weiß, die sind nicht vom Himmel gefallen, sondern da bin ich wirklich über eine sehr lange Zeit
dran geblieben
und habe weitergemacht.
Und immer wieder weitergemacht. Ist ja dieses Aufstehen auch, egal was dann passiert. Es ist aber auch, das fand ich sehr spannend, dass du gesagt hast, es gibt auch so einen Punkt, gehört ja leider auch dazu, wo man sich einen Endpunkt setzt, wenn es dann nicht ist, dann ist es vielleicht auch
das ist wirklich nicht mein größter Tipp. Das ist mein größter Tipp. Hört auf, also aufhören sollte vielmehr eine Stärke sein, als es ist. Und wir feiern sehr stark den Anfang, was auch super ist, weil sonst trauen sich ja noch weniger Menschen. Aber aufhören gehört dazu. Und ich bewundere Menschen sehr. Jacinda Ardern, Premierministerin aus Neuseeland, die sagt, ich gehe jetzt, obwohl sie noch gar nicht hätte gehen müssen.
Ja.
Und ich finde es sehr stark, wenn Menschen sagen, ich höre jetzt auf, es hat nicht funktioniert, als wenn man es so schleichend auslaufen lässt, weil man sich nicht traut, da so ein Enddatum zu versehen. Ist
halt nicht so einfach, in dem Moment sich auch selber oft eingestehen, dass man es irgendwie nicht geschafft hat, was die Gründe waren.
Ja, ist aber auch verdammt schwer. Du hast verdammt da so schwer, viel reingetan und dann kannst du noch 3 Mal in der BWL-Vorlesung St. Kost lernen. Du fühlst trotzdem jeden Tag, jede Minute, die du da reingesteckt hast. Und das dann wirklich zu beerdigen und zu sagen, das wird nie wieder mehr was. Also da war ich schon und das ist jetzt nicht, dass du da ja auch irgendeine Anerkennung in dem Moment für kriegst und trotzdem ist es richtig.
Nee, die kriegst du nicht in dem Moment. Ja. Das Einzige, was du hast, wir hatten es ja schon, man lernt unfassbar viel. Ich sag's mal so ein bisschen flapsig, aber in der Selbstständigkeit, man ist halt mit dem nackten Arsch im Winter, kommt keiner. Man muss es halt tun. Und es rettet einem keiner oder selten. Also man muss aber gucken, was ist denn der nächste Schritt? Was kann ich denn vielleicht dann tun und wie kann ich dann irgendwie weitergehen? Was kommen deine Kinder auch zu dir und fragen dich dann? Du hast vor deinem Sohn erzählt, der jetzt vielleicht bleibt er beim
Start. Was fragen die mich?
Fragen die dich, sehen die dich als jemand?
Als Role Model? Nein.
Überhaupt? Nee, nein. Auch nicht?
Also, I wish. Also, finden die es erstmal cool, dass ihre Mutter genauso wie ihr Vater den Anspruch hat oder das Leben irgendwie so angeht, wie ich es tue? Ja, weil die sehr stark der Meinung sind, dass Frauen und Männer alles schaffen können. Ja, also, dass man da jetzt nicht geschlechtermäßig differenzieren sollte. Stehen die morgens auf und sagen, Mami, du bist mein großes Vorbild? Nein, überhaupt nicht. Weil das einfach auch Teenager und Kinder sind, denen ist es erstmal relativ egal, was ich den ganzen Tag mache. Mhm. Die freuen sich, wenn ich nach Hause komme. So, und morgen nehme ich jetzt einen Sohn mit an die Zeppelin-Universität am Bodensee, weil ich da bei einer Female Founders Night spreche, was ich seit Jahren machen will, aber der Bodensee ist halt relativ weit weg.
Ja, gut,
und jetzt kombiniere ich es mit den Herbstferien, die morgen anfangen, und dann fahren wir von da weiter. Und das sind so Momente, wo sie dann dabei sind oder wenn wir mit Fast and Curious auf Tour gehen, wo sie dann denken, ach, ist ja eigentlich ganz spannend, was Mami da so macht. Mhm. Und dann ist auch wieder gut. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wenn die jetzt hier säßen und du würdest sie dazu befragen, was ich mache, dann würde meine kleine
Tochter...
Nein, die zählen nicht die Liste auf. Und meine kleine Tochter hat neulich zu mir gesagt, Mami, kannst du mir mal einen Beruf nennen, den ich in der Schule sagen kann, wenn Leute fragen, was deine Mutter macht?
Ich habe sie hier.
Ja, aber das sind keine Berufe, die anderen Kinder verstehen.
Das ist in der Softwarebranche auch nicht besser. Da versteht auch kein Mensch, was man so treibt. Das ist bei sehr klassischen dann wieder das Angenehmere. Ja. Und wenn du dann... Neigst du dazu, denen aber Tipps zu geben, das hast ja vorher gesagt, dass du auf dem Bett dann liegst und denkst, ist das das Richtige?
Also Tipps nicht, aber was ist mein, sozusagen, was ist mein Why oder How in der Erziehung ist, findet eine Leidenschaft und es ist mir egal, was sie ist. Aber ich möchte nicht, dass ihr lethargisch durchs Leben geht und irgendwie sagt, ist alles nicht so spannend und ja, und jetzt studiere ich oder ich mache dies oder das, aber irgendwie, ja, da hat meine Mutter mich angemeldet oder das wollte mein Vater.
Ja.
Und das, also ich glaube, wenn ich das schaffe, dass alle vier irgendwas in ihrem Leben haben, für das sie brennen, was aber nichts damit zu tun haben muss, was ich bin. Also mein großer Sohn ist fanatischer Rugby-Spieler. Ja, der geht jetzt auf so eine Rugby-Academy für ein halbes Jahr, hat dann ein Stipendium gekriegt. Ich habe noch nie ein Rugby-Spiel gesehen. Ich habe überhaupt keinen Zugang zu diesem Sport und es ist seine große Leidenschaft. So, und das ist mir wichtig. Die sollen nicht irgendwie unsere kleinen Copycats werden. Die sollen im Idealfall etwas finden, wo sie einfach sagen, dafür brenne ich und dafür gehe ich die Extrameile. Und das ist ja schon mehr, als man selber manchmal in seinem Leben hatte.
Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich das Schönste, was man sagen kann. Man sagt das, was man macht. Auch jetzt, wenn man beim Beruf sind, das hoffentlich auch im Privaten, das macht einem Spaß, erfüllt einem irgendwo
total,
Leidenschaft. Es gibt keine bessere Antwort. Egal, ob angestellt oder selbstständig, egal bei was.
Und das ist bei Selbstständigen und Unternehmern aus meiner Sicht wahnsinnig hoch, dass wenn du die fragst, brennst du für das, was du da machst? Ja, es ist schwer und alles, aber da ist schon viel Leidenschaft im Spiel. Deswegen mag ich diese Menschen sehr gerne.
Da kann ich nur zustimmen, das geht mir genau gleich. Wenn man Film, das ist so ein bisschen die Abschluss-Signature-Frage bei uns im Podcast, wenn man Film über dich drehen würde, ein Film über Verena Pauster, was wäre der Titel? Also wo du schön, wo du sagst, das würdest du auch gern sehen.
Also erstmal würde ich nicht so gerne einen Film über mich sehen. Das mag man nicht denken, aber ich habe so eine komische Mischung in mir, dass ich wahnsinnig gerne auf Bühnen sitze, aber sehr introvertiert in großen Räumen. Und wenn ich mir vorstelle, ich säße in einem Kino und da würde ein Film über mich gezeigt, also da wäre ich nicht. Also deswegen, wo würde ich total glücklich sein? Die Frage passt nicht, aber wie wäre der Titel?
Ja.
Wahrscheinlich sowas wie Dream Big, Fail Fast and Keep Trying.
Ich habe ja auch Englisch.
Ja, weil es immer cooler klingt. Träum groß, scheiter schnell und versuch's immer wieder.
Ja, schwierig, ja.
Schwierig.
Wir haben es ja vorher kurz, wie übersetzt man Keynote?
Schlüsselnotiz.
Ja. Schlüsselnotiz. Ja. Verena, vielen, vielen Dank. Es hat mega Spaß gemacht. Die Zeit ist leider auch im Flug vergangen. Aber das heißt leider, das zeigt ja immer, für mich zumindest, dass ich es gut angefühlt habe, dass wir einen schönen Flow waren.
Dankeschön.